Ladesäulenbetreiber müssen unabhängig von der Politik effizienter werden. Das sagt unser heutiger Gast Sören Ziems. Er ist Co-Gründer und Geschäftsführer von Elva. Wie er zu dieser These kommt, wird er uns gleich im Gespräch erläutern. Also legen wir los.
Ja, die Politik bekommt bei der Elektromobilität keine Ruhe rein, denn ständig ändern sich die Rahmenbedingungen. Hier kann man exemplarisch die teils überraschend beendeten Förderprogramme nennen oder auch, dass nun wieder darüber diskutiert wird, lang angekündigte Vorgaben wie das de facto Verbrennerverbot 2035 zu kippen. Und das führt uns jetzt direkt zu der ersten Frage bzw. der Eingangsthese, Sören. Wie sollen die Ladesäulenbetreiber darauf reagieren? Wie sollen sie sich davor wappnen, dass sie dann doch immer relativ stark von den politischen Rahmenbedingungen abhängig sind?
Ja, ich glaube, Ladesäulenbetreiber müssen verstärkt Transparenz gewinnen. Transparenz über ihr Geschäft, Transparenz über den Markt, Transparenz auch darüber hinaus, wo Ladestationen stehen. Und das, was wir sehen, was ich sehe, ist, dass es in dem Markt eben vor allem fehlt, zu verstehen, wie die Nachfragesituation ist. Denn immer wenn es darum geht, Ladeinfrastruktur weiter auszubauen, und das ist das Ziel, muss man natürlich auch schauen, macht man das effizient? Wird an den richtigen Stellen gebaut? Wo ist eine hohe Konkurrenzsituation? Wo sind vielleicht noch blinde Flecken auf der Landkarte? Aber vor allem muss dieser Markt, und das ist meine ganz starke These, ein echter Markt werden, also wo auch Angebot, Nachfrage letztendlich zusammenkommen. Und wir diskutieren ja oft, auch in Politik immer, das Henne-Ei-Problem, fehlen die Elektroautos oder fehlen die Ladestationen? Und bislang konnte man das noch nicht so wirklich beantworten, sondern nur mit gewissen Thesen unterfüttern und mit mehr Daten, die existieren, die wir mit Elva auch hervorholen, kann man deutlich bessere, datengetriebenere Entscheidungen treffen, was letztendlich für jeden eine bessere Entscheidungsgrundlage ist, wie man Ladeinfrastrukturausbau führt und wie man letztendlich auch erfolgreich als Ladesäulenbetreiber ist.
Das heißt, du bist der Meinung, dass bisher vielleicht ein bisschen zu viel mit der Gießkanne irgendwie aufgebaut wurde, so möglichst irgendwie gleichmäßig verteilt, und dass man jetzt dazu übergehen sollte, mehr gezielt da aufzubauen, wo auch Nachfrage ist. Habe ich das richtig verstanden?
Ich glaube ja. Also ich glaube, dass natürlich in Anfangsphasen es richtig ist, Ladeinfrastruktur auch überall bereitzustellen. Und das bleibt auch weiterhin wichtig. Also natürlich haben wir das Problem, wenn nirgendwo in einem kleinen Landkreis es keine Ladeinfrastruktur gibt, dass natürlich die Akzeptanz der E-Mobilität darunter leidet, weil sich jeder fragt, Mensch, wo kann ich denn da eigentlich laden? Aber wir sprechen jetzt natürlich auch schon von ganz anderen Dimensionen an Ladeinfrastruktur, in denen es vielmehr auch darauf ankommt zu schauen, an welchen Stellen kann ich auch als Ladesäulenbetreiber positiv letztendlich mehr Marktanteile gewinnen. Es geht auch einher mit der großen Frage, da werden wir bestimmt heute noch drüber sprechen, warum ist das denn alles so teuer? Und letztendlich glaube ich, mein Schluss, warum das alles so teuer ist oder warum ein Elektroautofahrer, ich fahre selber seit 4-5 Jahren elektrisch, man immer das Gefühl hat, warum ist das so teuer, liegt auch daran, dass in diesem Markt kein echter Wettbewerb existiert, weil es überall Silo-Lösungen von Ladeinfrastruktur gibt, die relativ wenig voneinander wissen. Und wenn wir mehr über den Markt verstehen, effizienter auch in die Preisgestaltung gehen, dann können A, natürlich auch Elektromobilisten davon profitieren, dass vielleicht an gewissen Stellen, wo eben viel Infrastruktur auch da ist, wo viel Angebot ist, auch die Preise sinken, und motiviert auch andere in Bereiche zu gehen, wo eben weniger Ladeinfrastruktur ist, und dort eben sich den Markt dann auch noch zu holen und die Elektroautofahrerinnen oder Elektroautofahrer zu den eigenen Stationen zu locken. Also es ist auf der einen Seite ein Ausbauthema, natürlich mit mehr Daten zu schauen, wie kann ich besser und effizienter die Nachfrage gerecht werden. Auf der anderen Seite aber auch die Nachfrage erstmals zu kennen. Bis heute oder bis unserem ersten Report, den haben wir im vergangenen Jahr rausgebracht, war nicht klar, wie viel wurde wirklich an einzelnen Stationen geladen. Wie ist überhaupt die Nachfragesituation? Deswegen ist es durchaus nicht verwunderlich, dass man natürlich dann der zweitbesten Option folgt, möglichst per Gießkanne im Infrastrukturausbau natürlich irgendwo zu Infrastruktur herzustellen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch wichtig, dass die Ladesäulenbetreiber eine Incentivierung haben, auch weiterhin Ladeinfrastruktur auszubauen, es profitabel zu gestalten, einen Weg zu finden, die Auslastung zu verbessern und eben nicht die Situation zu haben, dass man, wie das vielerorts noch ist, die Ladeinfrastruktur eben die Location gewinnt oder bekommt oder sich einen Standort sichert und dann letztendlich darauf hofft, dass die Elektroautofahrer kommen. Ich glaube, das ist ein Markt, wo anders als in vielen anderen Märkten das noch nicht richtig vermarktet wird. Also wo auch der Elektroautofahrer, die Elektroautofahrer nicht bewusst angesprochen werden, kommt zu mir. Und ich glaube, dass viele auch mehr öffentlich laden würden, obwohl der Markt insgesamt im letzten Halbjahr um 20% gestiegen ist, würden deutlich mehr öffentlich laden, wenn vielleicht auch die Preisgestaltung anders ist oder wenn man mal an einem Sonntag, wo die Sonne scheint und der Wind weht, günstig laden kann und man gerade unterwegs ist, nicht den Weg nach Hause nimmt und dann sagt, okay, ich bin jetzt hier beim Restaurant, ich lade jetzt, weil das ist günstig und das ist gut. Und ich glaube, so wollen wir, und das ist das, was wir mit Elva machen, Effizienz in diesen Markt bringen, primär durch Daten und auch das Verständnis diesem Markt, Politik und den Ladesäulenbetreibern und natürlich auch der Öffentlichkeit geben. Wie ist die Nachfragesituation denn tatsächlich in diesem Markt?
Ja, jetzt hast du schon viele sehr wichtige Gedanken angesprochen. Da will ich da den einen oder anderen nochmal aufgreifen. Also das eine war ja so ein bisschen, du hattest vielleicht die Expansion in die Fläche genannt. Da hatten wir auch schon mal hier über das Deutschlandnetz gesprochen im Podcast, war die Episode 78. Wir verlinken die auch nochmal in den Shownotes. Das ja so ein bisschen das Ziel hatte, jetzt erstmal eine Grundinfrastruktur in die Fläche zu bringen. Man kann sich das ja auch angucken. Hier und da sind dann immer noch relativ große Abstände. Aber ja, es steht zu vermuten, dass da, und ich glaube, das war ja auch die Idee dahinter, dass man, wenn man einen losgewinnt, Standorte bekommt, die voraussichtlich sehr gut frequentiert sind, vielleicht in der Nähe von der Autobahn, und welche, die, naja, eben erst so einen Grundsockel bilden, der sich vielleicht aber auch, ja, möglicherweise nie rechnen wird. Ja, das kann ja sein. Wie siehst du diese Entwicklung? War das ein sinnvoller Schritt, das Deutschlandnetz so auszurollen, oder hat man da vielleicht, ja, zu viel gewollt, oder ist man da falsch rangegangen?
Ich glaube, grundsätzlich sind solche Anreize, wenn wir eine Situation einer Unterversorgung oder drohenden Unterversorgung haben, auf jeden Fall begrüßenswert. Ich glaube, für den Anfang, in der frühen Phase, in der wir uns vielleicht gerade schon nicht mehr befinden, ist das noch in Ordnung. Ich glaube auch, dass man natürlich politisch, und das sollte auch die Aufgabe sein, sicherstellt, dass es eine gewisse Frequenz oder dass eine gewisse Durchsatz auch an Ladeinfrastruktur in allen Gebieten gibt. So, also als eine Art Grundversorgung. Trotzdem glaube ich, dass die Ladesäulenbetreiber sehr stark auch selber entscheiden können und schauen können, wo kann ich denn auch vielleicht in einem etwas unbeliebteren Bereich jetzt nachfragetechnisch Ladeinfrastruktur errichten, die trotzdem effizient funktioniert und die trotzdem letztendlich Umsatz, Marge, unternehmerischen Erfolg bringt. Und mit welchem Preispunkt muss ich das machen? Es ist ganz klar, dass ein Hotel in München zum Oktoberfest eine andere Auslastung und auch einen anderen Preis hat als ein Hotel in meinem Geburtskreis, Kreis Höxter, irgendwann im Januar. Das ist in anderen Märkten ja auch so. Trotzdem gibt es sehr erfolgreiche Hotels in meinem Landkreis. So, also man muss sich den Situationen anpassen, und dazu gehört vor allem das Verständnis über Daten. Und das ist das, was der Industrie kolossal fehlt. Denn dann kann man nur einfach mit sehr, sehr breiten Hypothesen versuchen, diese Industrie in die richtige Richtung zu kicken. Und ich glaube, das ist das, was die Politik versucht. Sie könnte es mit Hilfen von uns, mit Hilfe von anderen mittlerweile auch schon deutlich datengetrieben. Und das ist das, was wir fordern, wo wir auch für pushen. Ich glaube, dann kann man diese Situation noch besser bewerten. Ich glaube, es ist ein Mix. Es ist, glaube ich, nur freier Markt ist schwierig, natürlich, weil dann vielleicht gewisse Henne-Ei-Situationen wirklich auftreten können. Aber wenn wir über dem hinaus sind, wo wir, glaube ich, bald sind, wenn man sich die Dinge dichter anguckt, dann müssen Marktmechanismen besser greifen, und die könnten es auch jetzt schon.
Du sprichst von Daten als Enabler. Was für Daten sind das dann genau? Ist das einfach Lademenge pro Standort oder?
Ja, unter anderem. Also ich glaube, es ist, wenn man das so betrachtet, ich würde es so verstehen, dass, ja, vielleicht um beim Hotelbeispiel zu bleiben, ein Hotel, ein kleines Hotel hat vielleicht 20 Betten zu belegen und die gibt es jeden Tag einmal. So hat eine Ladestation auch einen gewissen Anteil an Ladepunkten, die pro Tag dann entweder DC oder AC unterschiedlich oft eben angeboten werden können. Das heißt, letztendlich ist das eine gewisse Auslastung und auch eine gewisse Auslastung zu einem Preis, der natürlich interessant ist, wie diese Nachfrage, diese Ladeslots letztendlich genutzt werden. Und wenn ich Kenntnis darüber habe, zum Beispiel, dass in meinem Umkreis, wo ich schon eine DC-Ladeinfrastruktur aufgestellt habe, ich einen Marktanteil als Ladesäulenbetreiber von vielleicht 7% habe und in einem Umkreis von 10 Kilometern, also wir betrachten alle Ladepunkte gleicher Qualität innerhalb von 10 Kilometern und ich mache davon an einem Tag 7% der Ladevorgänge werden durch meine Ladeinfrastruktur bereitgestellt, dann ist das ein klares Zeichen, dass da mehr drin ist. So, und das ist aber auch ein Zeichen, dass da vielleicht eine andere Anzahl Ladevorgänge stattfinden in diesem 10-Kilometer-Umkreis als in einem anderen 10-Kilometer-Umkreis. Und somit entstehen ganz viele kleine hyperlokale Märkte, die zu verstehen, ist, glaube ich, die Kunst. Das ist ja auch mit viel Aufwand verbunden für Ladeinfrastrukturbetreiber, die richtigen Standorte zu finden, so frei man sich denn dann bewegen kann. Und da greift man eben auf viele Daten zurück, aber eben nicht auf Daten, die eigentlich den Markt viel besser beschreiben. Ladevorgänge, Auslastungen. Was ist da tatsächlich schon an Nachfrage, an Energie im öffentlichen Lademarkt existent? Und ich glaube, das sind Daten, die wir erhoben haben, die wir publik machen in einem Report und die wir auch in Software Ladeinfrastrukturbetreibern oder Marktteilnehmern dieses Marktes zur Verfügung stellen, um einfach bessere Entscheidungen zu treffen.
Wie kann man sich das denn dann vorstellen, wie ihr die an die Daten kommt? Weil, also ein einzelner CPO, der wird sich ja sicherlich seine Daten selber sammeln und vielleicht auch auswerten, idealerweise. Mhm. Aber er weiß natürlich trotz allem nicht genau, jetzt haben wir hier die Station XY und warum funktioniert die nicht? Die ist doch genauso gut wie die andere, steht bei einem tollen Supermarktparkplatz, der viel frequentiert wird und trotzdem kommt da keiner hin. Sprich, diese Fragen werden die sich ja stellen. Und die könnt ihr ja auch nur beantworten, wenn ihr dann das größere Bild habt. Wie kommt ihr zu diesem Bild?
Genau, also was wir haben an Daten sind eigentlich für jede Ladestation, nahezu jede Ladestation in Europa, ein komplettes Protokoll ihrer Ladevorgänge. Und das klingt ein Stück weit nach Zauberei, von außen draufschauend, es ist aber tatsächlich messbar. Denn das sind öffentliche Daten, die man natürlich mit ein bisschen Aufwand, mit ein bisschen Algorithmik und natürlich auch mit relativ viel, ich sag mal, technischem Verstand aggregieren muss. Aber es werden hauptsächlich, unter anderem, aber hauptsächlich auch die öffentlich verfügbaren Meldungen einer jeden Ladestation mitgeschnitten bei uns. Bedeutet, eine Ladestation wechselt von einem Zustand verfügbar in einen Zustand belegt. So, das ist das Zeichen, dass sich dort jetzt ein Elektroauto angeschlossen hat. Und dann kann man die Zeit messen, wie lang dieser Zustand ist. Und wenn man das für jeden Ladepunkt in ganz Europa, und das machen wir schon seit relativ langer Zeit, mitschneidet, dann findet man Profile. Man findet raus, wie Ladestationen funktionieren und kann auch ganz explizit messen, wie die Leistung der einzelnen Ladestation ist. Das in der einfachen Erklärung, dahinter steckt noch ein bisschen mehr Logik natürlich, weil es gibt Ladeabbrüche. Wir wissen natürlich und können identifizieren anhand von Pattern, was ein echter Ladevorgang ist an einer Ladestation und was einer ist, der vielleicht irgendwie ein fehlgeschlagener Versuch ist. Und so nutzen wir, und das ist im Jahr sind das weit über 1 Milliarde Datenpunkten, um aus diesen Rohdaten letztendlich dieses Modell dieses Marktes zu entwickeln. Und somit habe ich die Möglichkeit, dann auch tatsächlich zu sehen, warum bin ich auf dem gleichen Rasthof als Ladesäulenbetreiber, warum mache ich 10-mal weniger Ladevorgänge als der Nachbar, der auch auf diesem Rasthof ist. Und dann spätestens kommt man vielleicht auch in den Punkt zu überlegen, wie verändere ich das, wie kann ich das besser machen. Und ganzheitlich betrachtet unsere Software richtet sich an Ladeinfrastrukturbetreiber, auch an Marktteilnehmer. Auf der anderen Seite schafft ein Markt, der besser funktioniert, der effizienter ist für die Marktteilnehmer, die das ordentlich machen, deutliche Benefits und auch für letztendlich die Fahrerinnen und Fahrer, Weil natürlich in dieser Situation, wo zwei Ladepunktbetreiber an einem spezifischen Punkt gegeneinander im Wettbewerb stehen, wird der eine vielleicht auch überlegen, entweder vielleicht einen kleinen Shop dahin zu bauen, Toiletten auszubauen, weil vielleicht das der Grund ist, aber vielleicht auch zu sagen, hey, ich gehe einfach mal vom Preis runter oder ich gleiche mich im Preis an, um eben Elektroautofahrerinnen und Elektroautofahrer zu erreichen. Und ich glaube, wir müssen, wenn diese Industrie vorankommen soll, von der doch recht alten Logik, die sehr stark auf Infrastruktur, also wirklich in den Bodensätzen von Ladestationen kommt, in das Softwaremodell übergehen, sodass wir Elektroautofahrer besser bedienen können. Und das ist zumindest unser Ziel langfristig, weil wir wollen die Elektromobilität fördern. Wir wollen, dass das besser vorangeht. Wir wollen, dass die Märkte besser funktionieren und dass man vielleicht auch alte Technologie irgendwann gegen neue austauscht und das System verbessert. Und das ist so die übergeordnete Vision dahinter.
Ja. Könnt ihr dann auch schon anhand der Daten, die ihr erfasst habt, die ja auch wahrscheinlich jetzt nicht an einem Zeitpunkt erfasst wurden, sondern halt über eine gewisse Zeit hinweg, schon auch ableiten, dass manche Dinge Einfluss haben, also dass sich praktisch die Ladeanteile verändert haben oder so, dadurch, dass zum Beispiel, du hast gesagt, irgendwie Toiletten gebaut werden oder Shops oder Tesla hat ja irgendwann auch so ein bisschen dynamischeres Pricing eingeführt, was das für Auswirkungen hat?
Ja, das sehen wir im Kleinen. Es gibt erste Ladesäulenbetreiber, die auch dynamische Preise oder mal Promotion-Preise testen. Wir haben da von außen auch beobachtet, das war zum Beispiel ein Betreiber aus Rheinland-Pfalz mit einem ähnlichen Namen, die letztes Jahr eine Preisaktion hatten mit sehr günstigem Laden, also 7 Cent pro Kilowattstunde DC. Und das war, glaube ich, an über 30 Stationen. Da haben wir gemessen, dass das tatsächlich zu einer Verdreifachung der Ladevorgänge geführt hat. Mhm. Jetzt muss man natürlich schauen, sind vielleicht die 7 Cent, ist natürlich ein absoluter Kampfpreis. So, und was macht, und das ist so ein bisschen die goldene Formel, die jeder für jede Location eigentlich individuell finden muss. Wie ist die Preissensitivität an dieser Station? Also gibt es Menschen, die dorthin fahren aufgrund des Preises? Gibt es vielleicht andere Faktoren? Wir fügen den Daten auch in unseren Tools gewisse Labels hinzu. Also gibt es Toiletten, gibt es Restaurants, ist das eine Autobahnnahstation etc., auch um die Vergleichbarkeit zu sehen und auch zu trainieren und rauszufinden, was sind denn wirklich Faktoren? Das sind alles bislang Hypothesen, ob eine Toilettenanlage hilft, dorthin zu fahren oder nicht. Und somit ist man eher so auf subjektiven Einzelmeinungen. Wenn man mich fragt, ja, ich fahre gerne dann trotzdem, gerade wenn ich mit der Familie unterwegs bin, irgendwo hin, wo ich weiß, da gibt es keinen Stress, da kann man mal aussteigen, da gibt es vielleicht sogar einen kleinen Shop und man kann sich sogar hinsetzen, gibt es mittlerweile ja auch vom einen oder anderen Betreiber, das beeinflusst schon meine Entscheidung. Und das ist natürlich bisher nicht belegt. Wir können es jetzt starten zu belegen und können zeigen, was sind die Faktoren, gerade in diesen Zeiten. Und was wir auch, ich sag mal jetzt in der Analyse des letzten Jahres natürlich sehen, ist ganz klar die Reisewellen, die lassen sich eindeutig auf dem Graphen erkennen. Also wir sehen im letzten Jahr natürlich zu den jeweiligen Reisezeiten absolute Peaks bei den DC-Ladestationen. Wir waren in Kalenderwoche 50 relativ hoch, ich glaube das erste Mal auf 1,2 Millionen Ladevorgängen in ganz Deutschland. Das sieht man schon und man sieht auch Veränderungen im Kleinen, wenn gewisse Preisanpassungen stattgefunden haben. Da passiert natürlich extrem viel und auch das ist nicht besonders transparent, was wo passiert, welche EMP-Preise sich wie ändern. Ich glaube, da gibt es noch ganz viel an Transparenz, was auch noch geschaffen werden muss, um bessere Entscheidungen zu treffen.
Ich habe sogar mal gehört, also ich weiß nicht, ob du dich da auskennst und das verifizieren kannst, aber dass bei Supermärkten zum Beispiel gibt es ja ständig Sonderangebote, dass der Hauptgrund dafür nicht ist, jetzt heute jemanden in den Laden zu locken, sondern zu verstehen, wie die Preissensitivität bei den Kunden ist. Also sozusagen, wie viel mehr wird dieses Produkt gekauft, wenn ich das jetzt so und so viel reduziere. Deswegen ist es auch nicht immer der gleiche Rabatt, sondern mal ist es irgendwie 10%, dann ist es 20%, dann ist es wieder 15%. Also dass das auch sehr datengetrieben gemacht wird, diese Rabattaktion.
Absolut. Also ich glaube, wir müssen uns auch nur ein, zwei Industrien weiter, gerade in sehr stark rein digitalen Industrien. Retail ist sicherlich auch schon sehr stark über Daten dominiert, aber gerade auch, ich sag mal, das Thema Online-Werbung zum Beispiel, da ist auch ganz klar Da werden Klickraten gemessen, das ist durchoptimiert. Wenn wir da irgendwo bei 90% Optimierung stehen, stehen wir in der Elektromobilität ungefähr bei 1. Da ist eben gar nichts, da wird gehofft, dass Elektroautofahrer kommen. Und das ist, glaube ich, auch ein großes Potenzial für einen besseren und faireren Wettbewerb, wo sich die auch durchsetzen, die gute Aktivitäten vollziehen, die vielleicht auch in Zukunft immer mehr günstig am Spotmarket Energie einkaufen und somit auch günstige Energie, erneuerbare Energien, günstiger den Endverbrauchern zur Verfügung stellen können. Es geht da tatsächlich um eine Optimierung. Und sobald, ich sag mal, ein total starres Preisgefüge gebrochen ist, haben die Unternehmen, da glaube ich fest dran, die Nase vorn, nicht die vielleicht am größten sind, sondern die vielleicht auch am smartesten von Einkauf über Preissetzung letztendlich ihr Produkt an den Markt bringen können. Denn wir haben schon eine ganz große Besonderheit. Wir haben letztendlich das exakt gleiche Produkt, was bei allen angeboten wird. Mhm. Und das sind Kilowattstunden, die in einen Elektroakku fließen. Das heißt, man muss schon sehen, dass es keine richtige Produktdifferenzierung gibt, außer die der Umgebung, des Standorts. Und dann natürlich hat man Faktoren Einkauf und man hat Faktoren Verkauf. Und ich habe da eine große Hoffnung, dass das gerade auch im Markt ja ein gutes Marktgefüge mit viel Wettbewerb erzeugt, dass auch kleine Anbieter vielleicht, die eine lokale PV-Anlage, PV-Feld etc. haben, ein super Angebot bieten können, lokal, was dann auch gewertschätzt wird und nicht nur ganz große Betreiber, die vielleicht das auf der Fläche tun. Und ich glaube, wenn wir in diesen Markt so reinkämen, würde das dem Markt gut tun. Und ich glaube, es würde auch den Endkonsumenten, den Fahrerinnen und Fahrern gefallen, auch wenn das Thema dynamische Preise erstmal immer so eine Art, also es ist ambivalent. Es gibt entweder eine Reaktion darauf, die eher kritisch ist, warum das denn sein müsste und eher die negativen Aspekte, dann wird es irgendwo noch teurer. Aber es gibt durchaus auch viel Verständnis dafür, dass es eben eine Variabilität auch nach unten geben kann. Und die sehe ich viel mehr als einen Wettbewerbsmechanismus als die andere Richtung.
Ja, es ist ja eigentlich ein bisschen verrückt, dass wir jetzt versuchen, den Haushalten dynamische Stromtarife umzusetzen, noch stark eingeschränkt aufgrund der quasi nicht vorhandenen Smart Meter. Aber es ist ja zumindest auch die Idee dahinter dort, dass man Strom zu bestimmten Zeiten günstig nutzen kann. Und Strommarkt sehen wir ja an sich, also im Autostrommarkt, dass die meisten Kunden am liebsten eigentlich eine Ladekarte haben, wo ein Preis drauf ist. Also tatsächlich finde ich das persönlich auch aktuell noch am besten, weil aber die Alternative ist, ich zahle im Schnitt dann doch eher mehr. Also ich kriege diese Elastizität nach unten halt als Kunde aktuell gar nicht mit. Da sehe ich aber auch noch eine große Herausforderung, wie kriege ich dann bei meiner Autofahrt mit, wo jetzt gerade der Strom günstig ist, weil halt vielleicht einer gerade irgendwie guten, ja, am Spotmarkt gut den Strom eingekauft hat. Das muss ja irgendwie in das Fahrzeug idealerweise kommen, dass der Routenplaner im Auto diese Daten hat, dass der weiß, ah, guck mal, wir machen hier vielleicht einen kleinen Umweg oder wir fahren mal 5 Kilometer später die Autobahn raus, da ist es gerade günstiger. Das ist für dich die ökonomischste Route. Diese Daten, meines Erachtens, gibt es die noch nicht im Auto. Und als ersten Schritt wäre wahrscheinlich wieder eine Handy-App denkbar, die das dann irgendwie macht. Aber da ist dann auch wieder der Bedienkomfort natürlich ein bisschen eingeschränkt. Habt ihr da Ideen, wie das aussehen könnte dann künftig?
Ja, also ist es auf jeden Fall so, dass das eins der größeren Herausforderungen sind. Also natürlich, wie kommt ein Ladesäulenbetreiber tatsächlich dazu, dass auch potenziell Kunden das sehen? Ich glaube, du hast es angesprochen, In-Car ist ein großes Thema. Jetzt wissen wir, dass In-Car nicht unbedingt das Schnellste ist, was passiert üblicherweise. Das bedeutet, ich glaube schon, dass es gewisse Companion-Apps, das sind heutzutage EMP-Apps, also die großen Apps, mit denen man laden kann, die ja auch geo-getargetet Angebote, Besonderheiten anführen können oder eben die Routenplaner, die das tun. Ich glaube, dass ein Thema natürlich auch Google und Dateneinspeisung sein kann. Also sobald Maps diese Daten zur Verfügung hätte, ist natürlich auch dort eine optimierte Routenvorschau oder auch eine Routenplanung möglich. Doch ich glaube, natürlich ist der Zeitpunkt zu spät an der Säule. Da muss zwar Preisauszeichnung nach AFE jetzt stattfinden, aber das hilft natürlich nicht. Das heißt, ich glaube, wir müssen auch Ladesäulenbetreiber in die Lage versetzen, zukünftig die Preise besser an die Kunden kommunizieren zu können. Und das ist ein Bestandteil von etwas, an dem wir auch arbeiten, weil wir das genau an dieses Problem eben sehen, dass diese Preise besser in die Öffentlichkeit gebracht werden können. Das bedeutet Preisvergleich-Apps. Das bedeutet eigentlich an jede Stelle, wo Endkonsumenten mit Laden in Berührung kommen. Und letztendlich auch die Möglichkeit, direkt, sei es Push oder anderes, ja, Besonderheiten an interessierte Kundinnen zu verteilen. Ich meine, das ist das Supermarktbeispiel. Da gibt es Flyer, die in deinem Briefkasten landen. Das müssen wir übersetzen. Es gibt irgendwie große Tafeln draußen, wo Angebote stehen. Das müssen wir übersetzen. Da gibt es noch einiges sicherlich zu tun. Und ich glaube, wir können in kleinen Schritten, das ist ein Longshot, das in richtige dynamische Preise zu verwandeln, aber in kleinen Schritten über Preispromotions schon sehen, wie das in Zukunft stattfinden kann. Und das müssen nicht unbedingt nur Apps sein, die das Laden ermöglichen. Das können Apps sein, die halt dann jeder nutzt als Elektroautofahrer. Idealerweise natürlich im Cockpit, da gibt es ja mittlerweile dann auch das Android Auto oder CarPlay oder andere Systeme, die schneller fähig gemacht werden können, als jetzt vielleicht das native System, schlimmstenfalls das proprietäre System des OEMs. Mhm. Aber absolut ist eine Frage, die noch nicht vollends geklärt ist. Die Vorteile allerdings würden irgendwann überwiegen. Ich glaube auch nicht, dass im ersten Schritt das so ist, dass sich dieser Preis minütlich irgendwo ändert und du fährst hin und sagst dann, oh, eben war es noch günstig und jetzt ist es teuer. Es muss eine gewisse Vorausschau, glaube ich, gegeben sein. Und somit kann man das sicherlich in die Planung von Ladestopps integrieren. Worüber wir vielleicht ganz langfristig sprechen, ist, dass sich der Preis vielleicht auch anpasst, wie sehr ich bereit bin, mein Fahrzeug, meine Batterie in das Stromnetz mit einzuspeisen. Wir sprechen bei sowas wie Vehicle to Grid oder Vehicle to Home oder sämtliche V2X-Themen immer hauptsächlich um den privaten Anwendungsfall. Und ich glaube, das ist auch der erste. Wenn wir aber eine Penetration jetzt der Elektromobilität von deutlich höheren Ratios in Deutschland haben. Ich glaube, wir haben irgendwie um die 3% Elektroautos in Deutschland, die auf den Straßen unterwegs sind. Dann haben wir natürlich auch das Elektroauto als einen integralen Bestandteil eines smarteren Stromnetzes. Und dann kann es vielleicht auch Use Cases geben, wo man vielleicht gebeten wird, an einer schnellen DC-Ladestation doch noch ein bisschen länger zu bleiben und im Restaurant noch mal länger sitzen zu bleiben, dafür aber einen günstigeren Preis zu bekommen. Das hat sehr, sehr viel Erklärungsbedarf, glaube ich. Und das wird auch die Hauptaufgabe sein, neben dieser Technologie, die man, glaube ich, in diesen Markt einziehen muss. Und wir werden da nicht mit einem Schlag hinkommen, sondern ich glaube, das muss in konsumierbaren Happen passieren.
Ja, das ist bestimmt noch ein weiter Weg, bis wir da mal angekommen sind. Lass uns nochmal in die Gegenwart zurückgehen. Ihr habt ja jetzt so einen Lademarkt-Report rausgebracht. Was steht denn drin?
Also der Lademarkt-Report versucht primär den deutschen Markt. Wir haben dieses Jahr aber auch einige europäische Länder analysiert, mal in seiner Gesamtperformance zu betrachten. Also wie viel wird denn wirklich geladen in Deutschland im öffentlichen Markt? Und da sehen wir, dass ca. 590 Gigawattstunden Energie in rund 25 Millionen Ladevorgängen im zweiten Halbjahr 2024 geladen wurde. Das heißt, wir sehen eben pro Woche Ende des Jahres ca. 1 Million Ladevorgänge, ein bisschen mehr. Das ist schon durchaus ein großes und gutes Wachstum im Vergleich zum ersten Halbjahr. Da haben wir den Report schon mal gemacht um 20%. Das heißt, man kann erstmal sagen, der Lademarkt, auch der öffentliche Lademarkt, wächst in turbulenten Zeiten, wo ja jetzt nicht immer alle politischen Rahmenbedingungen oder Ereignisse jetzt super elektromobilitätsfreundlich waren oder sind. Vor allem auch, glaube ich, kann man sagen, dass das gut ist, dass es so wächst, obwohl die Neuzulassungen ja im letzten Jahr etwas in Stocken geraten sind. Wir analysieren da dann auch den Wettbewerb in diesem Markt. Also wer ist eigentlich, welche Ladestationsbetreiber sind eigentlich verantwortlich für diese 25 Millionen im zweiten Halbjahr? Und unterteilen das natürlich gängig nach den langsamen Ladern AC und DC und wahrscheinlich für viele erwartbar im AC-Segment. Das sind viele städtische Betreiber, viele Stadtwerke. Ist das ein sehr, sehr fragmentierter Markt. Je nachdem, wo man wohnt, hat man oft seinen lokalen Betreiber, mit dem man dann innerstädtisch in den Städten lädt. Interessant ist es vor allem im Bereich DC, weil wir hier eine klare Marktführerschaft der NBW messen können. Das heißt, in 14 von 16 Bundesländern gewinnt die ENBW, hat die ENBW die meisten DC-Ladevorgänge. Das heißt, man kann sagen, 30%, fast 31% der DC-Ladevorgänge kommen aus der Infrastruktur von der NBW. Somit zeigen wir erstmal in diesem Report sehr, sehr übergreifende Daten, wer lädt, bei wem, wo, wie viel. Und ich glaube, das ist ganz spannend zu sehen, weil wir haben gemerkt, das kennt noch keiner. Also das sind tatsächlich Daten, die so im Markt nicht bekannt sind.
Mhm. Ja, gibt es da so ein paar, Überraschungen, die ihr da rausfischen konntet?
Ja, also ich finde es vor allem spannend, wie sich auch spezielle Gebiete auch ein Stück weit rausnehmen. Also wir haben ja gesagt, oder ich habe eben gesagt, die ENBW führt in 14 von 16 Bundesländern das DC-Ranking an. In Hamburg zum Beispiel haben es die Hamburger Energiewerke geschafft, das zu durchbrechen. Dort gibt es ja fast schon eine Monopolführerschaft der Hamburger Energiewerke, auch verständlich, warum das ist. Denn die haben eben natürlich den Auftrag des Aufbaus vor Jahren natürlich auch richtig bekommen. Die bekommen jetzt auch mehr Konkurrenz. Das wird interessant sein, wie das auch die Marktanteile verändern lässt. Und auch in Thüringen, die TEAG, hat es geschafft, sich gegen die NBW durchzusetzen. Das finde ich schon interessant, gerade weil man einfach sieht, die NBW als wirklich starker Infrastrukturausbauer hat sich sehr gestärkt und ist auch sehr stark im Markt vertreten. Was ich besonders interessant finde, ist ein Vergleich, den wir machen und wir versuchen rauszufinden, was ist denn eigentlich die Effizienz eines Ladesäulenbetreibers. Und mit Effizienz meine ich, wir wollten in den Vergleich setzen, wie ist die Ladeinfrastruktur, also wie viel wurde gebaut, was ist der Anteil zum Beispiel von DC-Ladestationen, die ein bestimmter Betreiber gebaut hatten und was ist deren Marktanteil, um zu verstehen, überperformen diese Ladeanbieter in Bezug auf ihre Infrastruktur oder unterperformen. Mhm. Und da ist die NBW zum Beispiel nicht vorn, sondern da ist eine Ionity weit vorne, gefolgt von Fastnet. Um das mal ganz plastisch oder einfach zu machen, die Ionity hat ungefähr 3% der DC-Ladepunkte in Deutschland, sie macht aber 9% Marktanteil. Das heißt, da sieht man, das ist ein sehr effizientes System. Wir können auch gleich darüber sprechen, warum das vielleicht so ist und warum das vielleicht auch manchmal ganz gut ist, nicht so effizient zu sein, zumindest für den Elektroautofahrer. Aber da sieht man tatsächlich, wie gut ist Planung und Umsetzung, wie gut ist auch letztendlich abgeleitet dann auch eine Rentabilität von Ladestandorten. Und wie gesagt, Ionity, Fastnet führend, die NBW irgendwo weiter auf 6-7, Platz 6-7. Das sind Zahlen, die ich spannend finde, weil man damit besser verstehen kann, wie erfolgreich sind die Ladestationsbetreiber eigentlich in ihrem Handel.
Beziehungsweise, welche Strategie verfolgen sie vielleicht auch? Also wenn man jetzt NBW mit Fastnet vergleicht, ich denke, das sind so zwei Pole. Die einen gehen halt über Hochskalieren und Marktführer sein durch viel Präsenz und die anderen suchen sich vielleicht die Sahnestücke raus, die besonders effizienten Standorte, um halt ja ohne jetzt zu großen vielleicht finanziellen Aufwand eben doch eine gute Position zu kriegen.
Absolut, das ist auch Teil der Begründung. Ich meine, als Elektroautofahrer, wenn ich zu einem NBW-Ladepark fahre, mache ich mir keine Sorgen, dass ich da keinen Platz bekomme. Ja. Also das ist ein relativ einfacher Guess, dass das klappt. Eine Ionity, meistens sehr gut gelegen, direkt an Rasthöfen, kann schon mal schwieriger werden, selten, aber könnte schon mal deutlich schwieriger werden, weil auch der Ausbau da halt wirklich aus meiner Sicht wahrscheinlich unternehmerisch deutlich stärker über den Auslastungen tatsächlich auch entschieden wird. Setze ich noch zwei weitere Ladepunkte dran oder eben nicht. Das heißt, das zeigt natürlich jetzt nicht die langfristige Strategie, ob die aufgeht oder nicht. Es zeigt nur natürlich den aktuellen Stand, wie effizient die Unternehmen arbeiten. Auf der anderen Seite ist es natürlich in einem Markt, wo vielleicht in Zukunft auch es nicht mehr nötig sein wird, super viele Subventionen reinzugeben, müssen ja auch privatwirtschaftliche Unternehmen so denken. Denn das ist natürlich auch genau die Ableitung zu einem Unternehmenserfolg. Wie effizient kann ich meine Infrastruktur ausbauen? Ja. Also viele unterschiedliche, glaube ich, Gesichtspunkte. Aber diese Vergleiche, die ermöglichen wir, Und wenn man vielleicht den europäischen Vergleich nimmt, ist es besonders interessant zu sehen, dass wir in Deutschland zwar ja sehr gute Ladeinfrastruktur haben, aber natürlich unsere Nachbarn, gerade Richtung Benelux und vor allem Niederlande, nochmal einen ganz anderen Boost in der Elektromobilität haben, wenn es darum geht, Ladevorgänge öffentlich durchzuführen. Wir messen da in den Niederlanden doppelt so viele Ladevorgänge pro Kopf, was bedeutet, in Deutschland sind es im Schnitt ungefähr 0,3 Ladevorgänge, ein bisschen mehr. In den Niederlanden sind es 0,72 Ladevorgänge pro Kopf in diesem Halbjahr. So, also könnte man hochrechnen, circa 1,5 in den Niederlanden pro Jahr. Und das ist stark. Und da sind wir als Land, hängen wir noch relativ stark hinterher. Da gibt es lediglich Hamburg, was in etwa in diese Regionen kommt, als eine Stadt, die sehr, sehr stark ausgebaute Ladeinfrastruktur hat öffentlich. Aber wir haben eben auch Regionen gerade in Deutschland, wo wir eben ja mal gerade so die 0,2 Ladevorgänge pro Halbjahr pro Kopf erreichen. Und da sieht man leider oder auch ja relativ offensichtlich wieder, dass der Ladeinfrastrukturaufbau, Ausbau und auch die ja, Elektromobilität an sich schon auch noch am Geldbeutel hängt.
Ja, das sind ja wahrscheinlich auch Ausdruck von der Marktdurchdringung von Elektroautos. Und je mehr die E-Autos in die Masse kommen, je eher dann auch, oder da werden dann noch mehr Leute dabei sein, die jetzt nicht mehr zu Hause immer laden können, die diesen Komfort nicht haben, also auf öffentliche Ladeinfrastruktur angewiesen sind. Und die Zahlen, die du gerade genannt hast, die deuten ja darauf hin, dass das in den Niederlanden beispielsweise schon so ist oder in Deutschland dann eben in Hamburg, dass da viele Leute keinen eigenen Stellplatz haben mit einer Wallbox dran, sondern die müssen die öffentliche Ladeinfrastruktur benutzen. Und da sieht man dann auch, was da noch für ein Riesenpotenzial ja im deutschen Lademarkt steckt und den es dann zu heben gilt durch die CPOs.
Absolut, ja.
Genau, von daher, ja, vielen Dank für die ganzen Einblicke, Sören, und dass du bei uns im Podcast warst. Wir werden den Lademarkt-Report verlinken, beziehungsweise den kann man sich auf eurer Homepage dann runterladen. Da setzen wir den Link zu hin, dass man sich das dann mal genauer zu Gemüte führen kann. Ist auf jeden Fall sehr spannend, da mal durchzublättern. Und wie gesagt, das sind natürlich jetzt viel mehr Zahlen drin, als man hier im Podcast sinnvoll platzieren kann. Die muss man sich wirklich mal anschauen, ist auch sehr übersichtlich aufbereitet. Genau. Von daher, auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wieder vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt, uns gerne auch ein Like da lässt und gerne auch einen Kommentar zu der aktuellen Episode da lasst. Bei einigen Podcast-Streaming-Plattformen funktioniert das ja. Und dann freuen wir uns aufs nächste Mal. Bis dann und auf Wiederhören.
Ciao.